Plan Z,
der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Wir schreiben den 13. Juni in Köln. Wir befinden uns wieder mal im War Clubhouse, also der Gast und ich. Hier wird aufgenommen. Nebenbei läuft die Tour de Suisse auf stumm geschalten. Schön, dass du da bist, Ruben. Herzlich willkommen, Ruben zu Punkte.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Rick.
Gleich vorab, Ruben ist schon zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast. Es gibt, ich glaube, das ist die Folge 7, RZ im Doppelpark heißt die. Da war Ruben schon mal zu Gast. Und also einer der allerersten Gäste. Und ich habe mir gedacht, ey, jetzt im Juni, wo es bei mir ein bisschen ruhiger ist, wen könnte ich da so einladen? Und da dachte ich mir, ey, Ruben, bei dir ist ja sehr, sehr viel passiert und es ist auf jeden Fall mal Zeit für ein Update, wie es dir geht, was alles so passiert ist. Deswegen bist du heute da und ich bin froh, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen Dank, Rick. Es ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Ich denke, bei dir auch. Familie gegründet, ein Kind, jetzt gerade vom Giro. Also ja, vielen Dank.
Ja, genau. Ich habe schon vorab gesagt, ich habe gar nicht so super viel vorbereitet. Wir quatschen einfach mal drauf los. Aber was ich schon habe, ist die Schnellfragerunde. Ich glaube, da können wir einfach mal mit anfangen. Genau, also die Leute, die dann vielleicht hier nach noch die RZ im Doppelpack-Folge hören wollen, um dich noch besser kennenzulernen, können das gerne tun, aber trotzdem natürlich für alle, die jetzt gerade hier zuhören, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, einmal die Schnellfragerunde, sponsored bei Breitling. Ruben, wie alt bist du?
29.
Was würdest du sagen, machst du beruflich?
Gute Frage. Ich versuche Profisportler zu sein.
Profi-Triathlet.
Ja, genau.
Wo kommst du her? Wo wohnst du?
Ich bin Düsseldorfer und wohne noch in Düsseldorf.
Würdest du sagen, du bist eher ein Stadt- oder ein Landtyp?
Ich entwickle mich mehr zum Landtypen.
Alles klar. Wenn du Rat brauchst, welchen Menschen fragst du da?
Meine Mutter. Ja. Und mein Vater.
Musik, was ist deine Lieblingsmusik, Band, Musiker?
Immer noch Mumford & Sons.
Hat sich nicht geändert seit vielen, vielen Jahren. Was ist für dich die schönste Region zum Radfahren?
Schwierig. Natürlich erstmal Girona, Katalonien. Andorra grenzt ja an Katalonien an. Und dann tatsächlich die Mosel. Ja. Also yes. Mosel und Region, Vulkaneifel.
Das ist sehr, sehr schön, das finde ich auch. Bier oder Wein, falls du überhaupt Alkohol trinkst, das weiß ich gar nicht.
Durch meine Freunde bin ich mehr und mehr der Weintrinker geworden.
Bist du eher Weiß- oder Rotwein?
Weißwein.
Ja, ich auch, so geht es mir genauso. Ich trinke auch viel, viel lieber Weißwein als Rotwein. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Ich glaube, als Triathlet sollte man auf jeden Fall das früh aufstehen können, aber mittlerweile schlafe ich auch mal gerne aus.
Wenn du jetzt eine Bar gehen würdest, welchen Drink würdest du dir bestellen?
Ist schon sehr lange her bei mir, dass ich in der Bar war. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich bin da ziemlich langweilig. Alkoholfreies Bier.
Okay. Dein Lieblingsrestaurant, hast du ein Lieblingsrestaurant, was du empfehlen kannst, in Düsseldorf zum Beispiel?
Nee, an für sich nicht. Ich denke, ich gehe eher so, ja, Girona, alle Cafés da sind spitze, also da tun sich nicht viel. Ja.
Und zum Abschluss der Schnellfragerunde noch ein Tipp von dir, egal ob das ein Buch ist oder ein Film oder eine Doku, eine Netflix-Serie, irgendwas. Einfach irgendein Tipp, wo du sagst, das würdest du gerne als Tipp weitergeben.
Natürlich die Dokumentation, die ich letztes Jahr mit dem Julius gedreht habe. Ja. Julius Jacobi. Nein, aber sonst bin ich ein Fan, ja, ich denke, von allen Sportdokumentationen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt bei Netflix, aber da gibt es eine Dokumentation von einem Tennisspieler, der mir jetzt auch leider entfallen ist. Hardy, glaube ich, oder so. Na, ich weiß es nicht. Trage ich vielleicht nochmal nach. Die ist sehr, sehr bemerkenswert. Genau, die finde ich sehr, sehr toll, weil die auch sehr sportpsychologisch arbeitet und das finde ich sehr interessant, ja.
Sehr gut. Das war die Schnellfragerunde, sponsert bei Breitling. Lass uns doch mal, bevor wir eigentlich so ins jetzige Geschehen einsteigen, wo du dich gerade befindest in der Saison, was so alles ansteht, was sich alles seit dem letzten Podcast so neu entwickelt hat, zum Beispiel so wie die Dokumentation, die du gerade angesprochen hast, die wurde ja hier auch schon mal im Podcast empfohlen und ich habe es mir auch sehr angeschaut. Das war sehr, sehr cool. Nochmal kurz, um alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, was eigentlich unsere Verbindung ist. Nämlich, dass wir beiden, oder bevor du Profi-Triathlet geworden bist, warst du ja auch Profi-Radsportler schon. Und wir zwei kennen uns, glaube ich, eigentlich schon, seitdem wir so 13 sind ungefähr. Also,
na, 20 Jahre
fast. Ja, das ist echt, also noch nicht ganz, aber auf jeden Fall schon fast 20 Jahre. Und wir beiden haben angefangen zusammen eigentlich auf der Rundstrecke in Nordrhein-Westfalen gegeneinander Radrennen zu fahren, sind dann wirklich eigentlich die Altersklassen von U13 nicht, aber U15, U17, U19 immer gegeneinander um die Wette gefahren, sind dann U23 oder erst noch die Juniorenzeit, waren wir viel mit der Nationalmannschaft zusammen unterwegs. In der U23-Zeit waren wir beide zusammen beim Team Rabobank, die einzigen beiden Deutschen unter Holländern. Und dann glaube ich, genau, du bist noch ein Jahr länger als ich U23 gefahren und als ich dann bei BMC Profi war, warst du bei, war es damals Garmin Barracuda noch oder was?
Nee, das war noch von Axel Merckx das Team. Genau, Bissell ja. Hieß das dann oder Livestrong.
Ja, also genau.
Und
ja,
jetzt genau, Axeon.
Ja.
Genau, aber dann waren wir quasi zusammen für 2 Monate in Amerika
ja.
Oder so,
ja, genau.
In Park City. Dann bist du im Kettle Evans immer drin gefahren, hast immer gemeckert, dass der viel zu schnell berghoch fährt in der Grundlage.
Ja, das stimmt. Und dann nach dem Jahr beim Axeon-Team hast du dann für Cannondale, oder?
Ja, für Cannondale unterschrieben.
Für Cannondale unterschrieben, also das jetzige Education First Team.
Genau.
Warst dort dann 2 Jahre Profi.
Genau.
Und dann nochmal 1 Jahr bei Sunweb gewesen.
Ja, mehr oder weniger. Ich würde es jetzt schon gar nicht mehr als... Okay. Ich würde es nicht mehr so bezeichnen, dass ich da noch aktiv Radsportler war. Da hatte ich schon eigentlich mit dem Radsport abgeschlossen, durch die Verletzung im Jahr davor.
Ja.
Und da war auf jeden Fall so der Wechsel psychologisch, dass ich was Neues brauche. Ja.
Genau. Und ich glaube, also all das, was wir jetzt gerade wirklich sehr, sehr schnell abgerissen haben, haben wir in der RZ im Doppelpark-Folge wirklich zu Genüge und ausführlich besprochen mit allen Ups und Downs und auch wie der Weg bis dahin war.
Genau.
Und jetzt freue ich mich einfach, dich wieder da zu haben, weil auch als ich deine Dokumentation geschaut habe, hat wirklich so gesagt, okay, den muss ich auf jeden Fall nochmal in den Podcast einladen. Das war wirklich eine sehr mitreißende Dokumentation. Kannst du gerne nochmal sagen, wie die heißt?
Ruben, ein neues Kapitel.
Genau, und ich glaube, die hat ja schon fast 200.000 Views oder
ja,
so.
Ja, über 200.000 Views. Also wir haben dann damit überhaupt nicht gerechnet, dass so viele Leute das schauen und auch vor allem auch branchenübergreifend schauen. Also ich habe auch, sage ich mal jetzt, keine, das ist ja eine reine Triathlon-Dokumentation. Natürlich wird der Radsport angesprochen, da ich ja mal Rad gefahren bin. Professionell, aber doch von vielen Branchen oder von vielen Leuten, die jetzt nicht aus dem Triathlon kommen, sehr viel gutes Feedback bekommen und ich wollte eigentlich nur mit der Dokumentation zeigen, wenn man so will, dass es auch eine andere Seite im Profisport gibt. Ich glaube, du gehörst vielleicht auch so ein bisschen dazu. Wir sind jetzt nicht die Champions in unserem Sport und aber wir haben ja genauso viel Leidenschaft wie jeder andere auch und brennen dafür. Und das war so das Hauptthema.
Werbung. Enduko ist wieder mal als Partner dabei. Enduko, das kleine Sports-Tech-Startup aus dem Saarland. Die haben nämlich eine App entwickelt, die ich euch wirklich total empfehlen kann. Enduko ist nämlich die App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz zusammenstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags ganz entspannt an. Anforderungen wie zum Beispiel dein Beruf oder die Familie. Der Coach von Enduko bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Es gibt da ein mega cooles Feature, dass zum Beispiel, wenn du einen Garmin hast oder Strava benutzt, was auch immer, das kannst du alles mit Enduko verbinden und dann wird auch über die App schon auf deine Trainingshistorie eingegangen. Aber mach dir keine Sorgen, auch wenn du keine Trainingshistorie hast und jetzt erst anfangen willst, stell dir die App optimale Trainingseinheiten zusammen. Die App hat auch eine Feeling-Abfrage am Morgen. Dort kannst du einfach eintragen, wie du dich fühlst, und dann wird auf dein Stress- und Ermüdungslevel wird eingegangen. Also wirklich, die hilft dir von A bis Z, diese App. Es gibt noch ein neues Feature, das Multisport-Feature. Das ist eine Kombination aus Radfahren und Laufen. Und jetzt könnt ihr diese App Enduko 14 Tage kostenlos testen. Nämlich unter enduko.app/rick, steht aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Vor allem, ich glaube, man hat einfach bei der Dokumentation einen richtig guten Einblick bekommen, was es, ja, man hat dich so gefühlt live in deinem Leben begleitet, ne? Also was alles dazugehört, also das Training und wie du dich auf den Wettkampf vorbereitest. Da waren ganz viele Themen drin, wie die psychische Belastung, die Ernährung, also da haben alle Themen, die halt einfach für dich in der Vorbereitung auf den Wettkampf eine Rolle spielen, wurden dort angeschnitten. Und man hat dich ja auch live bei 2, 3 Wettkämpfen konnte man nicht sehen, wo es mal richtig gut lief und auch mal richtig beschissen lief. Ja. Und ich glaube, das war wirklich, also es hatte all das, was ein guter Film braucht, also Höhen und Tiefen und vor allen Dingen dann auch ein sehr, sehr spannendes Ende, was Lust auf mehr gemacht hat.
Ja, definitiv. Natürlich war das jetzt, das große Ziel war ja Challenge Rot, auf dem Podium zu finishen. Ist ja mit der größte Triathlon in Deutschland und auch in Europa und oder ist der größte Triathlon. Und jetzt gerade auch nach der Corona-Zeit möchte ich oder wollte ich da einfach auch mal eine Visitenkarte irgendwie auf den Tisch bringen und das Rennen mal richtig da abfackeln. Vielleicht habe ich zu sehr abgefackelt beim Radfahren. Also ich bin deutlich über dem Soll gefahren und ja, es ist eine super spannende Reise im Triathlon soweit und Triathlon ist ein super offener Sport und wie gesagt, man kann jeden Tag was anderes machen. Wenn man keinen Bock auf Schwimmen hat, dann geht man halt laufen oder Radfahren, also super abwechslungsreich und nein, bin auf jeden Fall sehr dankbar, jetzt im Triathlon zu sein.
Ja, man merkt auch, dass es total eine neue Leidenschaft ist und du da richtig Bock drauf hast. Aber jetzt lass uns mal wieder an den Punkt zurück und ich meine, es war der Oktober, November, Dezember 2019, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und damals hattest du, glaube ich, gerade eine Saison im Triathlon absolviert, warst sozusagen noch ein Newcomer. Mhm. Und jetzt, 3 Jahre später, nimm uns mal gerne mit, was ist alles so passiert? Das ist sicherlich jetzt schwer so in einer Frage zu beantworten, aber wie war dein Weg?
Ja, also 2019 war ja quasi mein erstes Profijahr im Triathlon und dann habe ich auch mehrmals direkt auf dem Podium gestanden. Mhm. Bei großen Rennen konnte Jan Frodeno natürlich auch bei einem Rennen sehr, sehr ärgern und darauf habe ich auf jeden Fall in der Triathlon-Welt für Aufsehen gesorgt und dann 2020 wissen wir alle, was passiert ist. Und das war für mich eigentlich nochmal, jetzt abgesehen von der schrecklichen Situation oder ne, von der Situation, die da herrschte, für mich ein Jahr, wo ich nochmal lernen konnte, was mir nochmal auf jeden Fall viel Zeit gegeben hat. Das habe ich aber nicht so ganz auf die Kette gekriegt.
Was fiel dir daran schwer, wenn ich kurz einhaken darf?
Ja, einfach, es ist halt sehr, sehr schwierig, ein Jahr lang zu trainieren, ohne irgendwie ein richtiges Ziel zu haben. Dann gab es ein Rennen, das war die Challenge Davos. Mhm. Das ist genau das Rennen, das einzige Rennen, was es da gab in dem Jahreskalender, ist halt dann ins Wasser gefallen, wortwörtlich. Ja. Oder, ne? Also es hat total gestürmt und das Rennen musste abgesagt werden. Und dann bei einem anderen Rennen war ich dann einfach nicht fit genug, weil ich, ich würde nicht sagen, falsch trainiert habe, aber ich war einfach noch nicht so weit. Und jetzt langsam habe ich jetzt auch seit einem Jahr neues Trainerteam in der Seite. Das wird ja auch in der Dokumentation thematisiert und jetzt langsam bekommen wir meine Laktatbildungsrate runtergeschraubt und ja, ich muss mir, denke ich, auf jeden Fall noch mehr Zeit geben im Triathlon. Ich habe auf jeden Fall am Anfang versucht, direkt Weltspitze zu sein oder da reinzukommen, weil ich einfach 2019 so viel Erfolg hatte. Jetzt merke ich halt, es ist halt sehr, sehr viel Geduld und Patient und da habe ich auf jeden Fall die eine oder andere Stufe übersprungen und bin damit wie in Rot gegen die Wand gelaufen, beziehungsweise war noch nicht, also ich meine, mein Kopf ist schon so ready, der möchte eigentlich ganz weit nach vorne, aber der Körper ist es halt noch nicht. Und jetzt versuchen wir wirklich da weiterhin aufzubauen für die Zukunft.
Okay, also Ja, das ist spannend. Also 2020, hast du gehört, das Corona ja eigentlich nur ein Wettkampf gewesen, der dann ins Wasser gefallen ist. Viel, viel Training.
Ja.
Und dann letztes Jahr, wie viele Wettkämpfe hast du da absolviert insgesamt?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war Dubai. Dann, genau, bin ich als Erster in die Wechselzone rein und bin als selbst hinter ein Ziel gekommen. Also nur für die... also nach einem okayen man sieht halt da immer da diese Laufproblematik bei mir, dass ich noch nicht so schnell laufen kann. Dann hatte ich ja den Trainerwechsel nach Dubai. Dann, das war bei der Challenge Kaiserwinkel oder wie das heißt, Weichsee. Da bin ich von Europameisterschaften, da bin ich Vierter geworden. Dann in Rapperswil, da hatte ich ja den Defekt am Rad. Also eigentlich auch nur das Schwimmen gehabt und dann war schon die Challenge rot. Okay. Also eigentlich nur 3,5 Wettkämpfe. Ja. Und da muss es halt natürlich...
Ja, klar, wenn man nicht so viele Chancen hat.
Ja, muss es halt hinhauen, ja.
Ey, ihr habt schon gute Triathleten. Wenn man nur so wenig Renntage hätte, wäre ich froh, wenn ich nur so wenig Wettkämpfe hätte.
Ja, das Geile ist, du kannst dir ja selbst wählen eigentlich. Ne? Klar, hast jetzt zum Beispiel, ich habe mich jetzt für die Weltmeisterschaften qualifiziert beim letzten Rennen. Und dann ist das natürlich fest eingetragen. Aber dann kannst du halt auch sagen, okay, ich will mich jetzt da perfekt drauf vorbereiten. Deswegen habe ich jetzt meinen Start beim Ironman Frankfurt abgesagt, weil es einfach nicht reingepasst hätte. Und wenn man sich schon immer einmal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, dann sollte man vielleicht die erstmal machen, bevor man jetzt irgendwie an Hawaii denkt. Also für mich gilt das gerade so. Und halt auch, ne, sich da kontinuierlich weiter reinzufinden. Und da beneide ich auf jeden Fall nicht mehr den Radsport. Irgendwie war es eine Woche nach dem Giro oder anderthalb.
Ja, letzte Woche, ja.
Nach Belgien gerufen zu werden und dann, weiß ich nicht, über den Lenker zu fliegen.
Heiße Peil war ganz großes Rennen im Radsportkalender, wo ich gestürzt bin.
Also darauf habe ich keinen Bock mehr, tatsächlich.
Ja, nee, das ist aber, also das war natürlich so ein bisschen flapsig gesagt, weil ich natürlich weiß, dass bei euch der Trainingsaufwand deutlich größer nochmal ist als im Radsport, würde ich schon, kann man schon so sagen. Aber ja, ihr habt, oder manchmal denke ich mir schon so, oh, Alter, 3-4 Wettkämpfe pro Jahr hört sich schon gut an, anstatt 80 Renntage. aber ja, das kann man natürlich super, super schwer vergleichen. Und wo ist denn die WM jetzt? Also ich bin für alle, die den Podcast hier hören, ich bin wirklich im Triathlon gar nicht da.
Ja, Entschuldigung, der ist natürlich in St. George. Das ist somit die...
In Utah,
genau. Ja, also ich werde auch dann, wie wir damals, wieder nach Park City gehen für ein paar Wochen. Meine Freundin kommt mit, sie darf mich begleiten und hat von der Arbeit auch da Unterstützung bekommen, dass sie da...
das ist cool.
Mich begleiten darf und ist ja auch Physiotherapeutin und da werde ich auf jeden Fall alles jetzt quasi für tun, dass ich da on point bin und bis dahin werde ich natürlich mehrere Rennen nochmal machen. Ich werde jetzt in 3 Wochen mal bei der Xterra starten, das ist, da musst du Mountainbike fahren und also schwimmen, Mountainbike fahren und dann Trailrun quasi. Ja. Und einfach jetzt mal Sachen ausprobieren, weil ich finde, also ich denke, im Radsport ist es so ähnlich, dass es irgendwie immer nur, also der Radsport vielleicht nochmal schlimmer, aber es ist halt immer nur das Gleiche, wenn du verstehst, wie ich das meine. Und ich glaube, im Triathlon, so wie jetzt Xterra, ist halt nochmal eine neue Abwechslung und man kann sich vielleicht nochmal auf anderen Arten und Weisen verbessern, die dann natürlich in der Hauptsportart ein gut tun, siehe Mathieu van der Poel Pitcock, die sind ja auch branchenübergreifend unterwegs.
Crossover, so, ja.
Ja.
Und wann ist die WM?
29. Oktober.
Ah, okay, alles klar.
Genau.
Okay, und wann ist Hawaii da?
Wäre, glaube ich, eine Woche vorher.
Ah, okay. Ach,
oder so krass, zwei Wochen
so,
vorher.
Kollidiert das so krass mit.
Ja, und dann, ich denke mal, dann natürlich.
Das eine ist Langdistanz, das andere ist Mitteldistanz.
Genau, genau, das muss man auch dazu sagen. Genau, Mitteldistanz und Langdistanz. Wie gesagt, wäre ich jetzt in Frankfurt gestartet bei der Langdistanz, um mich dann für Hawaii zu qualifizieren. Aber das wäre jetzt wirklich trainingstechnisch hätte das keinen Sinn gemacht für mich, dieses Jahr 2 Langdistanzen zu machen, so wie meine Laktatbildungsrate gerade ist. Und sag ich mal, physiologisch bin ich auf jeden Fall eigentlich ein Mitteldistanzler auf jeden Fall noch. Und vielleicht brauche ich nochmal 2 Jahre, um wirklich top auf der Langdistanz zu sein. Aber ich werde auf jeden Fall dann erstmal voll Fokus auf die Weltmeisterschaften in St. George auf der Mitteldistanz haben und wie gesagt, Pax oder Utah war immer ein gutes Pflaster für mich und konnte da auch als Radsportler immer gute Ergebnisse fahren und hoffe, dass ich das dann auch da kann.
Okay. Du hast jetzt schon zweimal Laktatbildungsrate gesagt. aber ich finde es ja spannend. Nimm uns da gerne mehr mit oder die Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen, was da so der Riesenunterschied ist zwischen Mitteldistanz und Langdistanz. So, ist ja für mich auch spannend. Also ich kenne mich da ja auch nicht aus.
Also ich muss ehrlich sagen, nach meiner Radkarriere war ich erstmal super krass geschockt, dass ich keine Ahnung von Trainingswissenschaft hatte. Wir haben immer so stupide Pläne bekommen auf dem Trainingslager und ja, fahr heute mal vier Minuten und dann fährst du nachher 20 Minuten noch mal ein bisschen schneller den Berg hoch. So war jetzt das Programm. Aber es war nie so erklärt, was eine Sauerstoffaufnahme ist, was eine Laktatbildungsrate ist. Ich weiß noch, in Frankfurt-Oder damals haben die uns immer Blut abgenommen am Ohrläppchen und dann nach dem Intervall auf der Bahn.
Ja.
Und Laktat zu messen, aber keiner hat uns mitgesprochen, was das eigentlich für Werte sind. Oder mit mir nicht, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen
genauso,
ist.
Genauso, ja.
Und da muss ich erstmal, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, in die Nachwuchsförderung, dass man das auf jeden Fall jedem Nachwuchsfahrer mal richtig erklären sollte. Also das habe ich vermisst. Naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt, also man merkt definitiv noch in meinem physiologischen Profil, würde ich sagen, dass ich ein Radsportler bin, der mit sehr viel Kraftaufwand oder sehr viel und sehr großen Motor hat. Also ich habe eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme immer noch. Also wir sprechen jetzt weit über 80 bei mir. Ja. Das ist, denke ich, auch eigentlich ein international Top-Wert. Also könnte ich im Radsport noch eigentlich gute Erfolge mit feiern. Und dann die Laktatbildungsrate sagt halt quasi, wie schnell das Laktat steigt, wenn du also ich bin jetzt keine Expertin, aber sobald du an deine Schwelle gehst, wie schnell steigt dein Laktat oder ne, wie gut ist deine Ausdauer im aeroben Bereich und mit welchen Laktatwerten du da fährst und je höher die ist, pauschal gesagt, je schneller bist du halt im Sack. So. Ja, und gerade für, sag ich mal, so ein Profil für eine Langdistanz brauchst du eine niedrige Laktatbildungsrate und dann brauchst du auch nicht so eine hohe Sauerstoffaufnahme, weil du einfach nicht so viele Muskeln aktivieren musst, sondern einfach nur diesen Diesel quasi hast. Dafür brauchst du halt eine niedrige Laktatbildungsrate. Also man sagt so, Jan Frodeno hat so 0,2 bis 0,3, wenn nicht sogar noch niedriger, aber dafür eine relativ vergleichbare V2 Max um die 70, 75 vielleicht. Also da ist es halt wirklich wichtig, ausdauernd zu sein und dann hast du halt auch eine niedrige Laktatbildungsrate. Ne? Also ich weiß nicht, gibt es im Radsport, wen kann man damit vergleichen? Ja, wie heißt der nochmal von Quickstep, dieser Große? Der mal vorne Traktor.
Ja, ich weiß, wie du meinst. da hast du mich kalt erwischt. Heißt er nicht Tim?
Tim de Klerk.
Tim de Klerk, genau.
Ja, genau. Und der ist zum Beispiel, würde ich jemand sagen, der eine sehr niedrige Laktatbildungsrate hat und einfach nur vorne Gas geben kann. Und dann, ich sage mal so, Mathieu van der Poel, der hat wahrscheinlich eine absolut hohe V2 Max, noch eine okay Laktatbildungsrate. Kann aber super viel Energie bereitstellen für kurzen Zeitraum. Deswegen kann er so ein Koppenberg oder Quaremont oder wie sie alle heißen, so hochjagen. Und genau, dafür brauchst du halt eine hohe V2 Max, hast dann wahrscheinlich eher so eine medium-hohe Laktatbildungsrate. Genau, und je mehr Kohlenhydrate verbrennst du natürlich auch mit einer hohen V2 Max.
Und das war jetzt dann, wenn man, also ich habe immer, während du redest, noch so ein bisschen die Bilder aus der Doku im Kopf, um das so zusammenzubringen. Und ich meine, du gehst ja sozusagen vom Rad mit zu viel Laktat runter.
Und ja, das mit leeren Speichern definitiv.
Mit leeren Speichern,
ja, genau.
Das macht also ein bisschen auch die Probleme beim Laufen.
Genau, also ich hatte, genau, es waren einfach, ich habe überfeedet, nennt man das. Also ich habe definitiv zu viel Kohlenhydrate zugefügt, wie ich hätte aufnehmen können. Dadurch habe ich Magenprobleme bzw. Blähungen bekommen, würde ich mal sagen. Und ich habe eine Bauchhernie, ist nichts Schlimmes, einfach nur ein, genau, und die hat halt über die Spannung kam es dann zu Irritation und dann hatte ich halt super Schmerzen. Aber ich bin definitiv, weil ich super motiviert war, weil ich den Leuten was zeigen wollte, weil ich mir selbst vor allem was beweisen wollte, halt viel zu hart Rad gefahren. Und da bin ich ja, wie ich bin, ich glaube, die ersten 2 Stunden bin ich 340 Watt Average gefahren.
Ja.
Und wenn man sich... Ja,
Spaß.
So gerade, nee, und das war halt einfach definitiv viel zu viel. Und dann ist klar, dass bei meinem Profil, dass ich dann keine Kohlenhydrate mehr beim Laufen habe, beziehungsweise nicht mehr so viel reinbekommen habe, dehydriert dann noch dazu, es war super warm an dem Tag, dass ich dann nicht aufgegeben habe und einfach wegen der Sache dann das Ding durchgezogen habe, bin ich eigentlich sehr glücklich und sehr auch dass ich es beendet habe,
ja, klar.
Irgendwie sehr zufrieden. Ja, aber es ist halt, ich bin nicht der Sache gefühlt gerecht geworden, die ich mir eigentlich vorstelle. Ja.
Ja. Ja, oder das Szenario, was du im Kopf hattest, sag ich mal, oder dann das beste Szenario,
ja. Ja, also natürlich will ich den Sieg in dem Sinne, wenn ich ein Podium natürlich auch, aber wie gesagt, ich mache das hier alles nicht, um dann nicht auf dem Podium zu landen oder zu gewinnen. Ich denke,
ja, also ich fand's auf jeden Fall krass von außen. Also ich hab's ja auch verfolgt. Und ich meine, du bist ja, sieht man ja auch in der Doku, und jeder, der so ein bisschen im Triathlon interessiert ist, wird das ja auch mitbekommen haben, dass du ja auch bei der Challenge Ruhr letztes Jahr dann in die Wechselzone vom Radfahren ins Laufen als Erster gegangen bist.
Ja, vor Patrick Lange.
Ja, genau, als Führender, genau, vor Patrick Lange. Das ist ja schon richtig krass einfach. Und
also eigentlich ist, in anderen Worten, ist das schon ein ziemlich krasser Erfolg, in Rot als Erster ins Wechselzelt zu kommen.
Hab ich auch genauso wahrgenommen, aber ich wollte halt sagen, so, wenn du, ich habe ja auch, also während ihr die Doku gedreht habt, ihr habt ja, oder es vorzubereiten, hast du ja so ein paar Videos davor gepostet und wo du jetzt so, ja, ich will das Ding gewinnen. Und da war ich so, okay. Entweder ist er komplett übergeschnappt oder wahnsinnig, aber auf jeden Fall hat er gutes Selbstvertrauen. Da war ja der Wettkampf live und dachte so, ah, okay, krass, also der lässt auf jeden Fall auch seinen Worten Taten folgen, so der führt gerade. Und ich meine, klar, dass es dann im Laufen, was du gerade erzählt hast, durch die Problematik nicht für einen Sieg oder so gereicht hat, ist es so, aber ich meine, trotzdem war es ja dann eine erste Langdistanz und es war ein riesen Ausrufezeichen. Und vor allen Dingen hast du ja auch erklärt, in der Analyse danach, woran es gelegen hat, und daran arbeitest du ja jetzt. Also es war schon für mich so, als Außenstehender war es schon auch eine beeindruckende Story, ey.
Ja, danke. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl nicht, dass ich der Sache gerecht werde, weil ich einfach das hört sich jetzt so an, weil ich sehe mein physiologisches Profil, ich weiß, welche Sauerstoffaufnahme ich habe, sehe, wir sprechen wirklich,
du kennst dein Potenzial einfach.
Ich weiß mein Potenzial. Ja. Potenzial, würde man mich in eine Rangliste irgendwo setzen, nur von dem Potenzial bin ich beim Philipp Pogačar.
Ja.
Physiologisches Profil. Und also vom Motor her. Aber dass es einfach so krass unterschiedlich ist, wie du im Wettkampf performst. Ne? Also es gibt ganz andere Leute, die die wahrscheinlich nicht dieses physiologische Profil haben, aber einfach performen können. Mhm. Und das ist halt mein Problem. Ich kann nicht performen. Ich arbeite, habe diesen Winter sehr hart daran gearbeitet, einfach mal zu performen, um daran vielleicht mal eher zu trainieren. Mhm. Also ich arbeite auch mit dem Sportpsychologen zusammen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja. Genau, also wir versuchen da wirklich, also mittlerweile versuche ich wirklich jedes Detail irgendwie wirklich einzublenden. Und ich komme der Sache immer näher. Also ich merke es auch, dass ich der Sache immer näher komme. Und ich habe auch aufgrund dieses physiologischen Profil, wenn man so will, wollte ich 5-6 Stufen überspringen, weil ich so, ich habe doch das Profil,
jetzt
muss ich auch der Sieg her, ne? Aber das stimmt halt nicht. Ne? Es ist, was du an dem Tag ablieferst, das ist deine Leistungsdiagnostik und nicht das, was im Labor ist. Ja. Und mein Vater hat es mir noch damals im Radsport gesagt. Ja. Mach deine Leistungsdiagnostik am Wettkampfstag, nicht irgendwie im Winter.
Ja.
Und alles ist natürlich begleitend dahin sehr wichtig. Aber das ist so jetzt ein bisschen meine Trainingsmoral. Und wenn man sich jetzt auch überall anguckt, was für Werte und wo, wie was gefahren wird. Also du brauchst ja eigentlich schon ein sportwissenschaftliches Team an deiner Seite, um im Radsport, im Laufen, Skilanglauf, egal wo, oder natürlich auch im Triathlon, um irgendwie noch Erfolg zu haben.
Ja. Aber ich meine, so für mich als Laie hört sich das jetzt so an, als wenn du einfach in der Theorie sollte es laufen und du bist jetzt einfach noch dabei, das in die Praxis umzusetzen sozusagen.
Ja, definitiv. Ja. Also auch das mit dem Laufen. Ne? Also ich laufe unter 15 Minuten auf 5 Kilometer. Ja. Das ist halt schneller als ein 3-Minuten-Schnitt auf einen Kilometer. Da würde halt noch viel, viel mehr gehen, aber ich merke das einfach, ich bin halt ein sehr, sehr guter Läufer, kriege das aber in Kombination mit dem harten Radfahren und dem Schwimmen nicht gebacken.
Werbung. Leute, ich frage mich, was ihr vor einer langen Radtour oder vor einer langen Trainingseinheit eigentlich frühstückt. Muss ja nicht immer im Radfahren sein. Ihr könnt ja auch laufen gehen oder ins Fitnessstudio, was auch immer. Aber wenn ihr so ein richtiges Workout macht oder bleiben wir beim Radfahren, ihr macht eine lange Radtour, was frühstückt ihr davor? Ich kann euch nämlich mein Geheimrezept geben oder meinen kleinen Gamechanger. Bei mir steht auf dem Frühstückstisch Porridge und zwar von Three Bears. Die sind schon lange, lange Partner von mir. Und neben dem morgendlichen Porridge, was ich von denen esse, ganz viele leckere Geschmackssorten, nur mal um kurz zu nennen, ist einfach der kernige Klassiker. Also es ist wirklich das ganz normale Porridge, wo man sich vielleicht Früchte reinschneidet, ein bisschen Honig drauf macht oder Agavensirup. Oder natürlich die wirklichen Geschmackssorten, zimtiger Apfel, feiner Kakao. Also da kann man jeden Tag eigentlich eine andere Porridge-Sorte essen. So verschiedene, so viele verschiedene Sorten gibt es und so lecker schmeckt das und vor allen Dingen auch gesund. Aber nicht nur das Porridge am Morgen ist super. Geht mal auf sweetbears.de, die haben verschiedenste Produkte. Zum Beispiel kann ich euch auch das Pocket Porridge wärmstens empfehlen. Das ist der perfekte Snack eigentlich beim Radfahren oder bei einem Workout. Easy zu transportieren, auf dem Rad zum Beispiel in der Trikottasche. Checkt das Ganze mal aus, sweetbears.de. Und ich habe noch 15% Rabatt für euch mit dem Code RIG15. Findet ihr aber auch wie immer alles in den Shownotes. Wir können ja mal über die einzelnen Disziplinen nochmal kurz reden, weil Schwimmen ist ja, oder auch da wieder so von außen, was man so hört, da höre ich immer die meisten oder auch aus so einer Radsportler-Sicht, ist es so, naja, laufen könnte ich noch, aber schwimmen, da habe ich Angst vor oder da hätte ich Angst, da habe ich Probleme. Und es ist ja scheint ja bei dir gar nicht so zu sein. Du bist ja, also wenn man das verfolgt, im Schwimmen richtig, richtig gut und gehst bei den Besten vorne raus.
Ja, also ich komme eigentlich immer mit der ersten Gruppe aus dem Wasser, ja. Nicht bei den Top-Schwimmern, die sind wirklich definitiv zu schnell. Also habe ich jetzt beim letzten Rennen nochmal gemerkt, da kommen die doch noch eine Minute vor mir raus, aber dann ist das nur einer. Ja. Aber ich bin immer quasi, ich bin jetzt als 8. oder 7. aus dem Wasser gekommen bei 60 Startern oder so mit. Ja, und
das ist bestimmt auch durch deinen Körper, weil du wie so ein Camelback automatisch immer hast mit einem großen Oberkörper.
Ja, genau. Auftrieb immer. Ja, Auftrieb, vielleicht noch das eine oder andere Fettdepot. Nein, das ist ich weiß nicht, woher es kommt. Mein Opa war anscheinend ein guter Schwimmer. Vielleicht habe ich das so ein bisschen genetisch mitbekommen. Ich kann mich sehr gut im Wasser bewegen und konnte schon als Radprofi noch und bin früher als Kind eine Wasserratte gewesen. Also meine Mutter musste immer Wechselsachen überall mitnehmen, weil ich in jedes Wasser gesprungen bin. Also ich habe, also es gibt ja auch Leute, die sagen, haben Wasserangst, wenn du jetzt, sag ich mal, in so einem See schwimmst, ja, wo du tief gucken kannst. Dann können das Leute halt nicht. Weil die dann wirklich denken, oh, da kommt diese Leere ein Hai im Baggersee. Aber das ist halt so, was ist denn da unten so? Ja. Kann ich da hintauchen? Das ist eher so die Frage, die ich dann habe. Ne? Also ich fühle mich halt im Wasser auch pudelwohl und Radfahren brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich eher ein Zeitfahren veranstalte bei den jetzt 90 Kilometer Mitteldistanz oder 180 Kilometer Langdistanz. Ich glaube, du kennst mich noch, wie ich immer Rad gefahren bin. Ja. So fahre ich leider auch noch ein bisschen im Triathlon.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, aber das ist ja auch einfach so ein bisschen, wie du immer warst. Da bist du halt einfach in deinem Element. Ne? Wenn du einfach nach vorne gucken kannst und hast freie Fahrt und eine freie Straße vor dir, dann hältst dich halt nicht. Ne? Dann drückst du halt einfach drauf, was geht so ungefähr.
Ja, definitiv. Aber wo ich jetzt sagen muss, bei jedem Rennen, wo ich jetzt war, dachte ich, ich bin jetzt hier der Ex-Radprofi. Alle denken, dass ich halt komme. Und das war dann auch immer mit allen vorab gesprochen, nein, ich bin jetzt mal nicht der Radprofi, ich bin jetzt mal der Triathlet und verhalten ein Radfahren, sodass ich danach noch laufen kann. Aber dann kam immer noch ein anderer Sportler, weiß nicht, aus Schweden oder jetzt auch Frederik Funk, ein deutscher Triathlet, wo ich mir denke, wow. Also wirklich, die können im Radsport auch nochmal richtig, richtig viel bewegen. Bei den Abfahrt- und Kurvengeschichten eher weniger tatsächlich. Da sind die Triathleten, merkt man halt, dass da ein bisschen die Erfahrung fehlt, die ich vielleicht jetzt gehabt oder haben durfte. Und es ist auf jeden Fall Wahnsinn, wo sich der Sport auch hinentwickelt. Also bei mir jetzt in meiner ersten Mitteldistanz dieses Jahr, die war es in der Nähe von Barcelona in Katalonien, Challenge Salau, da bin ich für 2 Stunden 360 Watt gefahren.
Krass.
Und hatte die drittschnellste Radzeit. Zwar, glaube ich, nur mit 20 Sekunden auf den ersten, weil ich habe mir gesagt, ich muss mir jetzt die letzten 10 Kilometer irgendwie noch sparen, damit ich noch gut laufen kann. Bin auch dann sehr, sehr gut gelaufen, 1:12. Ja. Aber es ist halt Wahnsinn, ne? Wenn du da, also wir haben auch vorne richtig Gas gegeben, um die Läufer wegzufahren, an den Läufern wegzufahren, weil es war ein absolutes Laufrennen. Aber wo sie hinsicht der, also ich denke mal, es ist überall auch, wie gesagt, auch bei dir im Radsport, du musst da wirklich total, also ein richtig guter, also ja, wie soll man sagen, Alleskönner sein, Allrounder, ne? Es ist halt, du kannst nicht immer absoluter Läufer, kannst du halt nicht mehr viel gewinnen. Oder als absoluter Schwimmer im Triathlon. Ja. Du musst halt wirklich ein Allrounder sein und das ist halt auch, wo ich mich jetzt hin bewege.
Okay, krass. Ja, und mit, du hast es schon angesprochen, du hast jetzt ein neues Trainerteam, was man auch wieder in der Doku ja gut sehen kann. Es kommt mir ja fast mehr wie Freunde oder ein familiäres Verhältnis schon fast vor, wenn man das so verfolgt. Also auch bei den Rennen, wie ihr euch zusammen ein Apartment genommen habt und das dann vorbereitet. Und ich glaube, das ist ja auch gerade so, wie ich dich als Typ kenne, ja auch für dich schon sehr wichtig.
Ja, definitiv. Also mir hat das immer oft gefehlt im Radsport, dass man so ein bisschen familiärer unterwegs ist. Mhm. Bei Rabobank war es eigentlich schon immer so, ja, schon irgendwie viel familiär. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, wo man, ist es halt am Ende doch ein brutales Geschäft und da war ich doch oft immer enttäuscht.
Ja, das kann ich verstehen, ja.
Wo ich dann gedacht habe, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so behandeln zu lassen. Und ich
es ist halt ein bisschen Menschenhandel, manchmal, wenn man auch ehrlich ist, gerade wenn es um Verträge und so geht. Ne?
Ja, okay, ja.
Und also es wird ja wirklich damit auch, also ich sage jetzt mal, wenn es um Vertragssituationen oder so geht, ist es ja schon, dass der Teammanager ganz genau weiß, bei manchen Fahrern, wenn die jetzt, ich rede jetzt mal von Oktober oder so, wenn die noch keinen Vertrag haben, dann weiß der auch ganz genau, okay, der wird jetzt nicht so viele Optionen haben. Das heißt, das ist vielleicht der letzte Strohhalm, an den er sich klammert.
Ja, dann kannst du den Preis drücken.
Genau, und dann wird halt auch der Preis mal richtig runtergedrückt. So, ne? Und es ist halt Angebot und Nachfrage, so ist es nun mal. Und wenn du sagst, wir waren ja zusammen bei Rabobank, ich glaube auch, dass da einfach, weil es ein U23-Team war, auch noch so ein bisschen die, ja, das war, ich sag mal, wir haben ja wie eine Lehre gemacht, wenn man das mit einem normalen Beruf vergleichen will. Also da stand die Ausbildung definitiv ja noch im Vordergrund und da wurde auch einmal erklärt, warum man das jetzt macht. Und zu dem Rennen geht man jetzt, um dem dann zu helfen und so Sachen halt. Und ich glaube, wenn du dann aber in ein Profiteam gehst, dann ja, ist es halt einfach knallhartes Business. Und wenn du jetzt auch gerade nicht der Kapitän bist, bist du vielleicht auch nur einer von 28 Fahrern und bist, ich meine, aber da steckt ja immer noch ein Mensch dahinter, wenn man dann sich denkt, warum werde ich jetzt von dem Rennen zu dem Rennen geschickt, als Beispiel, und dann denkt man sich, oder einmal von einem flachen Rennen zu einer Bergrundfahrt oder so, denkt man sich, das macht ja auch trainingstechnisch und alles gar keinen Sinn gerade, aber die Realität ist ja auch oft, dass dann einfach Fahrer krank sind oder kein Platz ist und du dann einfach nur ein Name in der Excel-Tabelle bist, der von da nach da geschoben wird und gesagt wird, ja, wir brauchen halt jetzt noch einen Fahrer, wer kann gerade, ach ja, komm, ziehen wir den rüber, so ungefähr, also das ist ja die Realität.
Ja, definitiv. Und ich bin da echt nicht mehr schade drum.
Ja, verstehe.
Also ich glaube, es ändert sich auch im Radsport, dass man sieht, ich weiß jetzt nicht, wie es genau in dem Team aussieht, aber dass man sagt, dass man wirklich versucht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Team aussieht, aber sowas, was mir angetragen wird, dass es doch eher versucht wird, ein Umfeld zu schaffen bei den Radfahrern, dass die auch performen können. Und dann kannst du halt sowas nicht machen. Klar kannst du das mit jemandem machen, der jetzt nicht den Giro gewinnt. Aber wenn man sich anguckt, jetzt auch mit Bora, was die da eigentlich auch machen, dass die in ihrer Wohlfühlzone sind, denke ich, dass es natürlich auch gerade performance-technisch mehr Sinn macht, die Leute da irgendwie bei Laune zu halten. Aber ja, ich wurde auch halt mal dann abends angerufen, ey Ruben, du musst morgen nach Belgien kommen. Hier ist ein Rennen. Und wo ich mir denke, ja, gut, eigentlich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Aber es ist halt auch auf der anderen Seite natürlich ein Job. Und ich denke, der wird gut bezahlt, bei anderen natürlich auch nicht gut bezahlt. Aber ja.
Aber um auf das Thema zurückzukommen, wir waren ja eigentlich gerade bei deinem Trainerteam, dass es da genau nicht so ist.
Genau, da ist es nicht so.
Dass du dich gut aufgehoben fühlst dort.
Ja, definitiv. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, was mich besser macht, weil ich dann auch nicht den Druck habe, jetzt muss ich performen. Den Druck hatte ich tatsächlich in Rot und da ging es halt schief. Dann muss ich jetzt fürs Team hier was, ich muss den Sieg oder das Podium. Und das ging halt dann daneben. Und immer wenn ich ohne Druck in den Wettkampf gehe, ich schaue erst mal, kommt auch immer ein gutes Ergebnis. Und tatsächlich war es auch damals als Radsportler immer dann, hatte ich gute Ergebnisse, wo ich ohne Druck irgendwie einen Wettkampf gemacht habe. Und ja, das versuche ich jetzt so beizubehalten. Und dann hoffe ich, dass es bei den nächsten Wettkämpfen dann noch weiter vorangeht.
Ja, wie war denn dann dein letzter Wettkampf, wo du dich für die WM qualifiziert hast? Der lief doch zum Beispiel richtig gut. Erzähl doch da mal von noch.
Ja, also ich würde, also der war okay, ich bin Dritter geworden. Im normal guten Feld würde ich jetzt mal sagen, jetzt Frederik Funk war vor mir und der Justus Nieschlag. Justus Nieschlag ist ein super krasser Schwimmer, ist auch bei Olympia gestartet letztes Jahr. Und der hat jetzt mal ein Mitteldistanzrennen gemacht und ja, der hat einfach ein solides Rennen gemacht von vorne, was sehr, sehr stark war, vor allem weil er wirklich fast eine Minute schneller geschwommen ist als wir. Und da beim Radfahren kam er auch nicht tatsächlich richtig ran, obwohl wir, ich hatte glaube ich 350 Average oder so. Und ja, da bin ich eine 1:14 auf dem Halbmarathon gelaufen, nach 2 Stunden Radfahren, das ist okay. Und damit bin ich deutlich Dritter geworden. Also ich hatte jetzt auch nicht so viel nach vorne auf dem ersten Platz. Also ich glaube 2 Minuten oder 3 Minuten auf den ersten. Also ich merke, dass ich da immer näher komme. Also die Lücke nach vorne wird kleiner. Und genau, als Drittplatziert habe ich mich jetzt für die Weltmeisterschaften in St. George qualifiziert. Und ja, da mache ich nochmal, wie gesagt, einen Monat vor Ort, Höhentrainingslager, mich wirklich darauf vorzubereiten und ja, hoffentlich dann da auch mal richtig auf der internationalen Bühne dann auf jeden Fall was abreißen. Und wie gesagt, physiologisch kann ich's. Ich muss jetzt halt nur noch performen.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Und erklär uns doch mal, wie jetzt so deine Vorbereitung auf die WM im Oktober ist ja noch ein ganzes Stück.
Ja.
Wie das so aussieht. Also wenn man dir auf Instagram folgt, hat man ja auch gesehen, dass du jetzt schon dieses Jahr viel im Höhentrainingslager warst, viel in Andorra, viel Zeit dort trainiert hast.
Ja,
wie sieht die Vorbereitung aus?
Ja, zu Andorra, mega geil. Kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Andorra zu gehen. Außer man mag keine Berge.
Also ich war einmal in Andorra, das war letztes Jahr bei der Tour de France, als wir von jetzt komme ich wieder nicht.
Ihr seid quasi da hochgefahren, wo ich geschlafen habe. Pas de la Casa und dann ist
also Start war dort, wo, wenn du in Girona bist und du fährst in Papillon. Papillon, da war Start. Dann sind wir eigentlich den ganzen Tag sind wir nur berghoch gefahren nach Andorra. Und dann am Ende noch diesen ekligen steilen Col de bei Charles oder wie der heißt. Col de Bitch habe ich den nur genannt. Und da haben wir den Ruhetag dort auch verbracht. Und ich muss sagen.
Andorra la Vella, wenn ich so. Ist nicht schön.
Ja, wir waren da, aber ich kann mich ja nur dran erinnern, wo wir haben ja auch einige Fahrer, die dort leben.
Ja.
Und dann sind wir gefahren und ich glaube, wir sind einfach so von der Stadt bis zur Grenze wieder umgedreht, zur Stadt hoch, wieder zur Grenze runtergefahren und wieder zur Stadt hoch. Also einfach so eine halbe Stunde, zweimal hin und her, um eine Stunde zu machen.
Ja.
Und dann sind wir nächsten Tag mit dem Bus dann hoch, wo Start war, oben wieder.
Ja.
Und da war nur so, ja, hier dann Mike Woods zu mir gesagt, hier rechts wohnt Alex Dowsett. Und ich dachte mir so, hier wohnt Alex? So, weil auch der fährt ja auch mit mir meistens so flache Rennen und im Lead-Out. Und ich dachte, ich habe so nach so ziemlich gesagt, ey Digga, da könnte es mir 1 Million auch zahlen, da will ich nicht wohnen, so keine Chance.
Ja, also ich denke mal, trainingstechnisch ist da ganz gut.
Ja, Training ist was anderes.
Zu leben würde ich, also leben würde ich da auch nicht, das wäre mir auch zu hoch und zu viel berghoch. Genau, und da war ich halt da, habe da leider mir ein bisschen. Hab da zu tief ins Glas geschaut, trainingstechnisch. Habe ich zu viel trainiert und oder zu hart trainiert. Und hatte ich jetzt erstmal 2 Wochen kein Training oder kein, ja, wie soll man sagen, ich durfte trainieren, was ich wollte. Also dann habe ich auch mal 3 oder 4 Tage mal nichts gemacht. Und dann habe ich mich jetzt seit 4 Tagen bin ich wieder im vollen Training und quasi jetzt ne, so dieser typische Aufbau ist erstmal ein bisschen via to max und dann wieder wettkampfspezifischer werden und vorher noch mehrere Mitteldistanzen dann machen, um halt natürlich bei der PTO, das ist die die Weltorganisation der Profis und da in der Weltrangliste dann nochmal zu steigen. Also ich bin jetzt Platz 83 oder so Und ja.
Bringt dir das einen Vorteil beim Starten? Oder?
Ja, auch. Also ich werde dann zu anderen Rennen mal eingeladen und es hat einfach auch dann mal ein Marktwerk, den man natürlich neben anderen Sachen auch auf den Tisch legen kann. Und da Top 40 will ich dieses Jahr schaffen, wenn nicht sogar mehr. Und genau, wenn ich da sich mal bei St. George richtig Punkte kassieren kann, dann kann ich auch, weiß nicht, in die Top 15 rutschen und da möchte ich halt hin. Ja.
Hast du, also das ist ja auch ein spannendes Thema Marktwert, was ich als Radprofi oft bei den Triathleten, was ich beneide, dass ihr ja eigentlich so, dadurch, dass ihr euer Ein-Mann-Team seid, was sicherlich auch mit viel Eigenkosten und Selbstorganisation und so verbunden ist, aber natürlich auch wieder im positiven Sinne, wie du gerade sagst, wenn man dann natürlich vielleicht mal einer der Weltbesten wird, dass man sich halt seine Sponsoren und Partner selber aussuchen kann mit einem Management. Wie sieht es denn bei dir da gerade aus? Also ich weiß ja, dass zum Beispiel Wisen ein Partner ist, die ja hier auch im Podcast allgegenwärtig sind oder so ein Specialized-Rad fährst. Wie sieht es da bei dir aus? Und nehmen uns da auch mal mit, wie das so ist mit den ganzen Partnern und wie das zustande kommt. Oder ja, macht das jemand für dich? Machst du das selber?
Also das Team, dem ich zugehöre, quasi, würde ich jetzt mal sagen, neben meinen Trainern wächst. Also Julius, der die Dokumentation gemacht hat, betreut mich jetzt einfach auch marketingtechnisch. Der hat super viel Ahnung, hat sehr gute Kollegen, die super geile Fotos machen, Videos machen. Das ist halt leider, was heißt leider? Es ist halt notwendig, dass man natürlich auch irgendwie da geilen Content schafft. Natürlich möchte ich mich nur auf den Sport konzentrieren, deswegen wächst so ein Team auch jetzt bei mir drumherum, die dann wirklich dann marketingtechnisch das übernehmen, weil ich habe jetzt keine Ahnung davon. Ja. Ich glaube, da hast du mehr Ahnung als ich. Und
ich kann auch deinen Manager machen, wenn du willst.
Ja, klar. es ist halt, ich habe einen Hauptsponsor, das ist Pure, dem bin ich super dankbar. Ja, weil das ist auch mein letztes Jahr mit denen, in dem Sinne, dass ich noch keinen Vertrag mit denen nächstes Jahr habe. Und das sind einfach so Sachen, die ich dann an meinen Manager dann abgebe, die dann quasi dann natürlich verhandeln, wie gesagt, im Radsport vielleicht. Es ist natürlich, das ist halt so ähnlich das Gefühl wie auch natürlich im Radsport, wo man hat, wenn man jetzt ein Vertragsjahr hat, puh, jetzt muss ich auch mal performen. Zum Glück waren jetzt meine Ergebnisse mal wieder vielversprechend und bin da auf jeden Fall gelassener. Aber man muss ja auch Geld verdienen. Und Triathlon ist auch super, super hoch an Kosten. Und diese Flüge und sowas muss ich ja alles selbst bezahlen. Ja. Das bezahlt mir kein Radsportteam mehr. Und wenn ich jetzt mit der Amerika reise, dann muss ich halt 5.000, 6.000, 7.000 Euro halt mal aufwenden. Ja, und das ist halt.
Dann auch noch Stuff, wenn du Stuff mitnimmst. Also ich meine, klar, in deinem Fall ist jetzt gut, dass deine Freundin eine Physiotherapeutin ist, aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich Trainingslager machst und so, musst du halt Physiotherapeuten, Flüge, vielleicht noch jemand, der dich beim Training tagtäglich, so wie einen Assistenten supportet und so.
Ja, also Paulina supportet mich, sag ich mal, mehr als Freundin, als Physiotherapeutin und das ist mir auch einfach super dankbar. Das ist ja auch ein Lifestyle, den ich leben muss, tatsächlich. Heißt es Ernährung, muss ich der Paulina sagen, nee, ich kann heute Abend nicht weggehen oder das geht nicht bei mir und da bestimme ich schon leider den Alltag, was auch irgendwie immer so ein bisschen auf meinen Schultern liegt. Und da natürlich auch dem Umfeld super dankbar bin, dass die das tolerieren. Die müssten ja auch keinen Bock drauf haben. Ja, und klar. Es ist natürlich ist der Triathlon da auf jeden Fall in dem Sinne toller, dass man selbst sich um die Sponsoren kümmert. Man kann die Sponsoren auch einfach mal anschreiben, hey, wie sieht's aus, bla 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 und oder mögliche Sponsoren und kann auf jeden Fall sich da somit das Beste eigentlich zusammenstellen. Und manche Sachen verstehe ich nicht, wenn man sich in die Triathlon-Welt guckt, was es da dann doch für Sponsoren gibt, die Leute unterstützen und bei mir sollte es auch politisch, sage ich mal, passen.
Ja, okay.
Also es gibt ich will jetzt nicht die Beispiele nennen, aber es gibt halt.
Nee, musst du auch nicht. Ich verstehe, was du meinst.
Unternehmen, die sehr krass an Erdöl verdienen und Benzin und die halt auch Athleten sponsern. Und da ist halt auch immer so ein bisschen Moralfrage dann auch natürlich.
Ja, Ja, verstehe ich. Ja, also gut, aber ist auch ein zweischneidiges Schwert. Also man ich glaube, das ist auch so ein Luxus vielleicht, den man, oder ich verstehe die Kritik, wenn man sich Sportler anschaut, die vielleicht so erfolgreich sind, dass man sagt, ja, du könntest auch einen anderen Sponsor dafür nehmen. Ja. Wenn es aber Leute sind, ich sag mal, wenn du jetzt nur noch einen Sponsor hättest, der dir was anbietet und denkst, okay, da hängt jetzt mein Lebenstraum dran. Ich bin vielleicht da nicht so im Einklang mit, aber gut, der bezahlt mir das halt, dass ich das jetzt machen kann. Definitiv. Dann finde ich, ist es mal eine andere Sache. Ne? Also, aber ich finde es ja richtig gut, dass du so die Werte hast und so auftrittst.
Ja. Ja, aber natürlich gibt es, also natürlich soll jeder so machen, wie er meint. Das will ich auch gar nicht sagen. Das ist halt nur meine persönliche Meinung. Und natürlich weiß ich selbst noch nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Aber das steht zum Glück noch nicht an.
Ja, und ihr dreht auch schon wieder Teil 2 der Doku. Darf man das sagen oder noch nicht?
Ja, es ist ja schon gesagt.
Ich kann es auch rausschneiden.
Nein, alles gut. Also das haben wir auch offen kommuniziert. Ich denke, das wird auch vielleicht sogar ein bisschen länger gehen, cool. Die Dokumentation. In dem Sinne vielleicht noch ein paar Jahre mehr. Ich möchte mich auf jeden Fall in der Zukunft multifunktionaler, nenne ich das jetzt mal, wer was daraus interpretiert, sei ihm überlassen. Nein, aber ich will mich auch da ein bisschen mehr aufstellen und ich finde, das ist eine spannende Geschichte. Eventuell kommen nochmal andere Personen drin vor, weil ich denke, die Geschichte, ne, die ich vielleicht jetzt oder die, ne, also die Lebensgeschichte, ja, oder wie man es jetzt auch nennen mag, ich denke, da gibt es verschiedene Leute, die auch interessante Geschichten erzählen und oder erlebt haben oder am Leben sind. Und ja, vielleicht wird es dann noch andere Teile geben. Mal gucken. Es ist, wir haben viele Ideen. Es gibt viele tragische, tolle Geschichten, die es im Sport zu erzählen gibt. Und es sollte jetzt auch nicht immer nur meine sein, weil ich finde das natürlich auch irgendwie, also ich bin ja auch, also es reicht halt auch dann in dem Sinne. Genau.
Ist ja sehr, sehr sympathisch, dass du da so bescheiden bist. Nee, aber ich fand, wie gesagt, auch gerne nochmal, schaut euch das auf jeden Fall an. Habt ihr eine Stunde richtig gutes Entertainment.
Danke.
Höhen und Tiefen werden da mitgenommen und ich glaube, auch so wie ich als Laie, der sowohl natürlich durch Leo, meine Frau, die bei Ryzen arbeitet und wenn ich da mal bin, aber auch durch dich vor allen Dingen auch, bin ich auch, Triathlon hat mich davor gar nicht interessiert und jetzt verfolge ich das schon richtig gerne und bin auch da Fan geworden und respektiere das total. Werbung. Egal was deinem Rad passiert, wir regeln das. Das ist das Motto der ADAC-Fahrradversicherung, die seit April neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, jeder und jeder, die diesen Podcast hier hören, ja, ihr liebt das Fahrradfahren. Ihr habt selber ein Rad, vielleicht habt ihr sogar mehrere. Und jetzt stellt euch mal vor, das Rad wird geklaut oder ihr habt einen Unfall damit und das Rad ist beschädigt. Ja, das wäre eine ziemlich blöde Situation. Und genau dort setzt die ADAC-Fahrradversicherung an. Denn dort könnt ihr eure Räder gegen Diebstahl und Beschädigung, zum Beispiel bei einem Unfall, durch Vandalismus oder durch Verschleiß versichern. Das Ganze gilt für alle Fahrräder und E-Bikes bzw. Pedelecs bis 25 km/h. Und alle ADAC-Mitglieder bekommen übrigens noch 10% Rabatt. Das Innovative an der Fahrradversicherung ist, dass es dort drei Tarife gibt, zwischen denen ihr auswählen könnt. Es gibt den Einzeltarif, den Einzel-Plus-Tarif und den Familientarif. Checkt das Ganze mal aus bei adac.de/meinfahrradschutz. Ich packe euch das wie immer in die Shownotes, da könnt ihr euch einfach informieren, welcher Tarif für euch der beste ist. Und die ADAC-Fahrradversicherung gibt es schon ab 29,70 Euro im Jahr. Die könnt ihr auch ganz einfach abschließen auf adac.de/meinfahrradschutz, also der gleiche Link wie eben schon genannt. Geht einfach auf den Link oder überall beim ADAC könnt ihr euch auch informieren und die Versicherung abschließen. Viel Spaß damit und sichere Fahrt. Werbung Ende. Wir haben jetzt schon fast 50 Minuten gequatscht und ich hätte noch mal so ein paar Fragen hinten raus einfach an dich, um den Podcast abzuschließen. Das wäre die erste: Wie viel Kontakt hast du zu alten Teamkollegen und wenn ja, zu wem? Also außer mir zum Beispiel,
dass wir Kontakt haben. Ja, Rick Zabel. Hat mich mein Leben lang im Sport begleitet. War auch schon mal manchmal ein A-Punkt zu mir.
Was?
Ja, hat mir Wasser in die Reifen gepumpt beim...
Boah, das war witzig. Im Trainingslager beim BDR
in Mallorca. Ich sag, was rollt denn hier so kacke? Hat mir das SRM geklaut.
Das Swimmingpool.
Ja. Hat mir das SRM geklaut. Ja. Ich sag, nein, ich habe dein SRM nicht. Aber ich glaube, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Da bist du einen halben Tag mit meinem SRM rumgelaufen. Hat das in der Trikottasche und ich habe gedacht, hier hat mein SRM, also mein mein Computer verloren.
Weißt du noch, da warst du mit Nils Schomber auf dem Zimmer. Ich war gegenüber im Zimmer, das war auch ein BDR-Trainingslager.
Hast du mal Wasser?
Da habe ich jeden Morgen habe ich immer so einen halben Eimer Wasser durch eure Tür durchgekippt, dass ihr eure Socken nass waren. Da war mal so ein großer Spalt. Und dann habt ihr euch immer, warum ist es immer nass hier?
Haben wir einen Rohrbruch? Ich war schon auf dem Weg zur Rezeption.
Und das Witzige war ja, dass die Klimaanlage direkt über der Tür war.
Ja, genau.
Die Klimaanlage muss kaputt, da läuft immer das Wasser raus. Und ich glaube, dann habt ihr schon angefangen, die Taschen zusammenzupacken, um das Zimmer zu wechseln. Und dann habe ich euch gesagt, nee, das war ich. Ich habe da immer Wasser drunter hergekippt. Ah, ist auch witzig.
Ja. Gibt's sowas noch bei euch?
Nee, die Zeiten sind vorbei. Ey, ich sag dir, wirklich jetzt...
Alle langweiliger.
Die witzigsten Zeiten im Radsport war definitiv so Junioren und U23. Also das war wirklich schon da, wo es auch noch nicht, sag ich mal, beruflich war und so krass businessmäßig, sondern das war einfach wie Ferienlager, mit Freunden unterwegs sein und was erleben. Also es war schon auf jeden Fall die schönste Zeit so aus also ich meine, auch jetzt hat man noch eine gute Zeit, wenn ich jetzt irgendwie beim Giro mit Matthias Brendel auf dem Zimmer bin, dann lachen wir auch, aber so man spielt sich jetzt wirklich nicht mehr so viel Streiche oder so, man wird ja dann auch mal ein bisschen erwachsener, aber ja, also so in der Retroperspektive hat man schon eine geile Jugend erlebt, so mit dem Radsportverein, Nationalmannschaft und so voll.
Ja, also wenn man dann so jetzt sagt, wir haben ja quasi da ein richtiges Bounding gemacht, deswegen haben wir immer noch Kontakt.
Ja.
Und mit dem ich auch immer noch richtig geboundet hatte, das war mit dem Theo. Mit dem war ich ja irgendwie 2 Monate zusammen in so einem kleinen Zimmer.
Theo Georgenhardt.
Ja, genau, sorry.
Alles gut.
genau, der jetzt bei Ineos fährt.
Giro gewonnen hat.
Giro gewonnen hat. Jetzt bei der Dauphiné mal wieder gut gefahren ist. Hat jetzt auch lange eine Krankheit. Hatte auch ziemlich mit Corona zu kämpfen.
Ja, ja, ja.
Und kommt jetzt auch so langsam wieder zurück. Mit dem habe ich noch so einen Kontakt. Und sonst so mit dem Nils Pollitt mal sporadisch. Aber sonst jetzt... nicht mehr viel, nein.
Weil du kurz Corona angesprochen hattest, bei dir ging es ja auch richtig schlecht, als du Corona hattest, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen hatte.
Ja, also ich glaube, ja, also was heißt schlecht? Also ich war zu dem Zeitpunkt doppelt geimpft. Ich glaube, das hat mir echt schon auf jeden Fall...
Du warst richtig krank, meinst du?
Ich hatte Fieber und so, also ich glaube, die meisten Hörer können das jetzt nachvollziehen. Also ich habe wirklich richtige Grippeerscheinungen. Ich habe immer noch tatsächlich einen trockenen Rachen. Immer wenn ich irgendwie morgens aufstehe oder mal so einen Powernap mache. Und das hatte ich halt auch extrem.
Da hilft Bier. Immer wieder ein Bier trinken. Dann geht das
ja
weg.
Ja, aber das sind halt so noch Erscheinungen, die ich tatsächlich habe. Natürlich habe ich alles medizinisch abchecken lassen. Das würde ich auch einfach jedem empfehlen. Weil es gibt nichts Bescheuertes, als da irgendwie... da was mitzunehmen.
Nächste Frage. Was würdest du sportübergreifend, also sowohl Triathlon als auch Radsport, als deinen besten Moment der Karriere beschreiben? Oder vielleicht auch mehrere, wenn du sagst, okay, das will ich nicht ranken.
Den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht.
Okay, das ist ja auch eine schöne Antwort.
Ja, also natürlich habe ich eine Tour auf Alberta. Da habe ich hier einen Profisieg. Das ist auf jeden Fall... generell diese Woche, da habe ich super gute Ergebnisse gefahren und daraufhin bin ich auch dann World Tour Profi geworden. Da natürlich, da seinen ersten Profisieg zu feiern, das war natürlich krass und war also mega Zeit. Aber so, wo ich richtig super krass stolz drauf bin, das fehlt mir. Und daran, das ist auch, warum ich Triathlon immer noch versuche, so in die Weltspitze zu kommen, um diesen Moment zu haben.
Okay, Anschlussfrage, was wäre dann denn Stand jetzt dein größter Traum, was du im Triathlon, also was würdest du sagen, okay, das wäre mein größter Erfolg, das wäre mein Traum, wenn ich das erreiche?
Ja, ich habe ja mal irgendwie Hawaii gewinnen gesagt, aber das finde ich halt auch irgendwie zu pauschal. Also für mich hat sich das so entwickelt, dass ich einfach Weltspitze sein möchte. Ich, wie gesagt, diese Weltrangliste, ja, okay, da wirklich Top 5, Top 10 zu sein, sich da etablieren und immer ja einfach ein strong Game zu haben. Also immer zu Rennen zu kommen und alle wissen, oh, Ruben ist hier. Ja. Das ist so, was mich motiviert oder da, wo ich hin möchte. Ja.
Gehen wir mal an den Punkt zurück, als wir uns kennengelernt haben. Da waren wir ja so, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist so ein schöner Bogen, den wir jetzt am Anfang des Podcasts wieder schlagen. Da waren wir 13, 14, als du, wie du das, was du jetzt versuchst, dir abzutrainieren, hast du damals auch schon immer gemacht, bist immer vorne weggefahren, hast den Rest vom Feld überrundet,
ja,
und auf der Rundstrecke in der NRW. Wenn du aus jetziger Sicht oder wenn du jetzt als die Person, die du bist, in die Vergangenheit zurückreisen könntest und du könntest mit deinem 13, 14-jährigen Ich reden, was würdest du dem vielleicht so als Advice mitgeben?
Nie aufgeben. Ich denke, dass ich nach meiner Verletzung vielleicht ein bisschen zu früh aufgegeben habe. Natürlich zu der Zeitpunkt hatte ich jetzt auch nicht vielleicht die besten Berater an meiner Seite. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass Radsport nur ein Geschäft ist, mhm, und dass ich generell ihm sagen würde, ja, mach weiter, weil ich merke immer noch, wie stark ich eigentlich bin, ja, und das ist, einfach weitermachen, durchziehen.
Das ist doch wirklich eine schöne Message, weil ich habe heute erst gelesen und das hat mich wirklich mal wieder daran erinnert, auch wenn der Radsport gefühlt immer härter wird und immer schneller wird und man immer mehr eigentlich so zu so einem Trainingsroboter auch werden muss mit Höhentrainingslager und Ernährung, also das komplette Paket, was halt einfach dazugehört mittlerweile, um zu performen, dass manche Leute, die müssen es einfach nur lang genug machen, dann sind die auch mal Profis oder kriegen auch wieder Verträge. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber heute habe ich gelesen, dass Bike Exchange mit sofortiger Wirkung Elmar Reinders verpflichtet für die nächsten 2 Jahre.
Elmar Reinders, sag mir was.
Ja, der ist auch mit und der ist jetzt 30 Jahre alt. Ist für, ich weiß gar nicht, bei welchem Team, ich glaube, bei Rival ist der gefahren. Und vorher
der war doch immer so bei den niederländischen.
Bei Rompotma.
Ja, bei niederländischen Pro.
Genau, Conti und Pro Conti Teams.
Sind wir noch öfter gefahren.
Und Elmar Reinders ist aber halt auch schon auch, der ist vielleicht ein Jahr älter als wir, der ist halt auch öfter mal nach Deutschland drüber gekommen früher und gegen den sind wir schon gefahren. Und der ist halt wirklich jetzt mit 30 Jahren hat der es geschafft, sozusagen dann für den World Tour Team zu unterschreiben.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall, wo man glaube ich so sieht, wenn man dranbleibt und man hat die Werte so wie du, dann kriegt da auch jeder nochmal einen Vertrag. Also
ja, dann.
Da ist Radsport auch nochmal ein Sammelbecken für alle. Da kriegt jeder nochmal einen Job.
Also einfach das Bier zur Seite stellen und die Wurst und dann geht's nochmal.
Ja. Nee, Ruben, ich muss sagen, vielen Dank, dass
Danke
du uns
auch
auf den neuesten Stand bei dir gebracht hast, was alles so los ist. Ihr könnt gespannt sein. Wir packen die Doku auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Und dass auch alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht gesehen haben, dass sie sich die nochmal anschauen können. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für St. George schon mal.
Ja, danke, danke.
Ich werde es verfolgen. Und die letzten Worte im Podcast hast du.
Jetzt hast du mich mal überfallen. Ja, vielen Dank, Rick, für die Einladung. War schön, dich mal wieder zu sehen. Deine Familie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Und hoffen wir, dass noch die nächsten 20 Jahre wieder nochmal so einen Podcast machen.
Ja, genau.
Über die Karriere sprechen.
Ja, ich hoffe es. Du wirst immer wieder eingeladen.
Ja, Update okay.
Uns immer wieder.
Sehr gut. Und dann drehen wir eine Doku über dich. Und dann, genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.